SRF 3.
Der libanesische Ministerpräsident fürchtet um sein Leben. Oder hat sein überraschender Rücktritt noch andere Gründe? Die Schweizer Armee will mehr Cybersoldaten. Warum sind sie so schwer zu rekrutieren? Kunden stehen Schlange für ein Buch über den Präsidenten Südafrikas. Weshalb findet es so einen reißenden Absatz? Das ist Info 3 am Samstagabend. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den politischen Kräften war es, der dem kleinen Mittelmeerland Libanon vor einem Jahr wieder eine Regierung gegeben hat, dies nach einem jahrelangen Vakuum. Nun ist es schon wieder vorbei mit diesem Minimalkonsens. Ministerpräsident Hariri tritt völlig überraschend zurück, aus Angst vor einem Attentat, wie er sagt. Aus Beirut, Nahostkorrespondent Philipp Schulkmann.
Mit ernster Miene saß er vor der Kamera, verlas seine Rücktrittserklärung. Saad Hariri sprach von entscheidenden Stunden in der Geschichte des Landes, von schlimmen Zuständen, als ob ein neuer Krieg ausgebrochen wäre. Seinen Rücktritt erklärte der Premier nicht im eigenen Land, sondern in Saudi-Arabien. Übertragen wurde die Rede vom saudischen Nachrichtenkanal. Michel Aoun, der Staatspräsident Libanons, erfuhr vom Entscheid seines Regierungschefs erst telefonisch. Er warte auf Klärung, sobald Hariri im Land zurück sei, ließ Aoun verlauten. Der Sunnit Hariri zeigte in seiner Rücktrittsansprache mit dem Finger auf Iran. Er warf der schiitischen Regionalmacht vor, Chaos und Zerstörung in der arabischen Welt zu verbreiten, sich auch im Libanon aufzuplustern. Hariri griff direkt auch die libanesische Hezbollah an, eine mächtige schiitische Organisation, die als Partei sein Regierungspartner war, die zugleich aber eine einflussreiche Miliz ist, die von Iran finanziert und gesteuert wird. Unbestritten ist, dass Iran seinen Einfluss im arabischen Raum ausbaut. Unter den Milizen, die im iranischen Auftrag kämpfen, ist die libanesische Hezbollah. Der erfolgreiche Auslandeinsatz hat die Hezbollah auch zu Hause in Libanon weiter gestärkt. Sie ist besser bewaffnet und kampferprobter als die libanesische Armee. Das alles war freilich schon vor einem Jahr so oder zumindest klar absehbar, als sich Hariri zum Mitmachen im libanesischen Politkompromiss entschloss. Warum also jetzt der Rücktritt? Hariri suggerierte in seiner Rede, dass man ihm nach dem Leben trachtete. Er zog einen dramatischen Vergleich zur Zeit unmittelbar vor dem Tod seines Vaters Rafiq al-Hariri. Dieser war durch einen verheerenden Bombenanschlag im Jahr 2005 in Beirut ums Leben gekommen. Welche Rolle spielt Saudi-Arabien, die sunnitische Regionalmacht, der wichtigste Sponsor des sunnitischen Lagers in Libanon? Die Beobachter registrierten, dass Hariri Anfang Woche schon einmal in Saudi-Arabien war, dort lange mit dem zuständigen Minister für arabische Angelegenheiten sprach und dieser Minister danach eine äußerst scharfe Breitseite gegen Iran und die Hezbollah fuhr. Den libanesischen Medien kündigte er eine Überraschung an für die kommenden Tage. Hariris Rücktritt dürfte sie gewesen sein.
Und jetzt die Nachrichten mit Valerie Wacker.
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, warnt vor einer Lockerung bei den Exporten von Kriegsmaterial. Waffen auch in Bürgerkriegsländer zu liefern, berge das Risiko, dass die Waffen in die Hände von Terroristen gelangten, teilte die XOA mit. Zudem würde ein Export in Bürgerkriegsländer der schweizerischen Diplomatie widersprechen. Diese bemühe sich darum, interne Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die XOA reagiert mit ihrer Mitteilung auf ein Schreiben von Schweizer Rüstungsfirmen an die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates. Die Kommission will Vertreter der Firmen am Freitag zu diesem Thema anhören, wie der Präsident der Kommission, CVP-Ständerat Isidor Baumann, bestätigte. Autofahrer sollen künftig einen Mindestabstand einhalten müssen, wenn sie ein Velo überholen. Dies fordert der Dachverband für die Interessen der Velofahrenden Pro Velo Schweiz. Dieser Abstand solle mindestens 1,5 Meter betragen. Die Delegierten von Pro Velo Schweiz haben dazu einstimmig eine Resolution verabschiedet, wie der Verband mitteilt. Die geltenden Regeln reichten nicht, um Velofahrende zu schützen, begründet Pro Velo Schweiz den Vorstoß. Jeder 10. Velounfall passiere beim Überholmanöver durch motorisierte Fahrzeuge. Im Gesetz heißt es bisher, der Abstand müsse genügend groß sein. In Bonn haben etwa 7000 Menschen demonstriert für den Kohleausstieg und für eine umfassende Energiewende. Dies im Vorfeld der Weltklimakonferenz, die in 2 Tagen in Bonn beginnt. Gleichzeitig waren etwa 1000 Velofahrerinnen und Velofahrer von Köln aus unterwegs zu der Kundgebung in Bonn. Nach Angaben der Polizei verliefen die Aktionen ohne Zwischenfälle. Bei der Weltklimakonferenz in Bonn geht es darum, wie die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens konkret umgesetzt werden sollen. Die Debatte über Sexismus und sexuelle Belästigung hat nun auch einen Rücktritt in Österreichs Politik gefordert. Der Mitbegründer der Grünen und langjährige Abgeordnete Peter Pilz erklärte, er werde sein Mandat im Nationalrat nicht antreten. Er reagierte damit auf Medienberichte, wonach er nach der heute 63-Jährige 2013 eine Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei sexuell belästigt haben soll. Pilz selbst erklärte, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern. Es könne aber sein, dass er der Frau Unrecht getan habe. Deshalb ziehe er Konsequenzen. Das Wetter. Heute ist es im Norden noch zeitweise sonnig, föhnig und etwa 16 Grad mild. Nur in Juranähe gibt es mehr Wolken und einzelne Schauer. Im Süden ist es bewölkt bei 12 Grad. Morgen regnet es kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 1000 bis lokal 600 Meter.
Info 3 Abend.
Das Schweizer Militär stärkt die Abwehr. Und zwar an der Computerfront. 100 zusätzliche IT-Sicherheitsspezialisten sollen sich bald um die Cyberabwehr kümmern. Aber Verteidigungsminister Guy Bermelin sagte im Tagesanzeiger, es sei gar nicht so leicht, diese Leute zu finden. Warum das? Dem ist Dorothea Simeon nachgegangen.
Alle wollen sie. Informatiker, die sich mit Cyberangriffen auf Firmennetzwerke auskennen und in der Lage sind, allfällige Schlupflöcher rechtzeitig zu erkennen und zu stopfen. Antonio Baresi ist ein solcher Spezialist. Er hat vor einigen Jahren den Master in Computerwissenschaften an der ETH Zürich gemacht und sagt:
Es hat sich auch einige Angebote gehabt und so. Im Vergleich zu meinen Kollegen, die irgendwie etwas Sozialwissenschaftliches studiert haben, sind es Welten. Also, ich hätte, glaube ich, innerhalb von einer Woche einen Job gehabt. Und die anderen machen halt Praktikum nach Praktikum und finden dann gleich nichts.
Baresi ging zunächst in die Privatwirtschaft. Vor 2 Jahren gründete er dann ein Start-up, das Sicherheitssysteme für Firmennetzwerke entwickelt. Als Geschäftsführer ist er nun selber auf der Suche nach Fachleuten.
Es ist definitiv ziemlich tough. Ja. Also im IT-Bereich natürlich generell und jetzt IT-Sicherheit noch viel speziell und ist noch viel eingeschränkter. Ja.
Nicht nur Antonio Baresi sucht diese Spezialisten. Gefragt sind sie auch in KMUs, Verwaltungen und Großkonzernen. Sicherheit im Netz geht längst viel weiter als etwa nur der Schutz der eigenen Daten auf einem Server. Willi Breitenmoser leitet die Informatikabteilung der Mikrogenossenschaft Zürich.
Jeder Sensor macht irgendwelche Daten, die irgendwo abgeleitet werden und auch sicher abgeleitet werden. Und die Kommunikation, die muss man im Griff haben. Das können Lift sein, Rolltreppen, es können ganz banale Anlagen sein, die aber eine hohe Auswirkung haben. Wenn Sie es in einem Einkaufszentrum haben, wo das Fussen fremdgesteuert wäre, ist das vielleicht keine gute Idee.
Dass auch Willi Breitenmoser kaum Sicherheitsspezialisten findet, liegt zum einen daran, dass es nur wenige Studienabgänge gibt. An der ETH Zürich etwa schließen nur gut 120 Personen pro Jahr ein Informatikstudium mit einem Master ab. Und nur ein kleiner Teil davon hat sich im Bereich Sicherheit spezialisiert. Zum anderen gibt es auf dem Platz Zürich einen attraktiven Arbeitgeber, nämlich Google. Google könne jeden holen, den er möchte, heißt es. Auch Bundesrat Guy Bammeler hat in einem Zeitungsinterview dem US-Unternehmen unterstellt, es ziehe einen Großteil der ETH-Absolventen ab. Für Personalvermittler Michael Agoras von PermServ greift diese Erklärung zu kurz.
Bei Google ist es klar, da habe ich Abenteuer, da habe ich einen Arbeitsplatz, der gefällt mir. Da bekomme ich die goldenen Fesseln montiert, von Anfang an mit diversen Kriterien. Und das ist beim Bund sehr oft eine Frage der Kommunikation, der Image-Kreation. Da gibt es sehr viel Nachholbedarf.
Unternehmen müssen sich zudem fragen, ob für alle Jobs wirklich nur ETH-Absolventen in Frage kommen. Man könnte ja auch eigene Leute weiterbilden, ergänzt der Personalfachmann.
Info 3 Abend.
Schlange stehen vor einem Laden. Das kommt vor beim neuen iPhone vielleicht oder damals bei den Harry Potter Büchern. Aber dass sich die Kundschaft um ein Buch über Politik reißt, das ist doch eher die Ausnahme. So wie jetzt in Südafrika. Kaum lag ein neuer Enthüllungsbericht über Präsident Jacob Zuma in den Regalen, stürzten sich die Menschen buchstäblich darauf. Und dazu hat ausgerechnet der Geheimdienst beigetragen. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
Crazy. Verrückt, absolut verrückt sei das, staunt Buchverkäuferin Refilwe. Heute Nachmittag um 4 hatten wir noch fast 300 Exemplare von dem Buch. Und jetzt, eine Stunde später, sind wir absolut ausverkauft. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um einen überraschenden neuen Harry Potter Band, sondern um ein politisches Buch. The President's Keepers, die Wächter des Präsidenten, zeichnet das Bild eines mafiösen Parallelstaates, in dem es um Korruption, Vetternwirtschaft, Steuerhinterziehung und schlichtes Gangstertum geht. Ein Politthriller aus dem wahren Leben, der zeigt, wie Präsident Zuma über die Jahre sämtliche wichtigen Posten im Staat mit Vertrauten besetzt hat. Vom Geheimdienst über die Steuerbehörde, den Polizeiapparat, die Staatsanwaltschaft bis hin zu wichtigen Parlamentsposten. Überall sitzen loyale Zuma-Vasallen, die ihm Posten, Einfluss und Wohlstand zu verdanken haben. Sie halten Zuma den Rücken frei und ihn aus dem Gefängnis und dürfen sich im Gegenzug hemmungslos selbst bereichern. Kein Wunder, dass das Werk über den Skandalpräsidenten die Menschen elektrisiert. Die Wahrheit ist wichtig, sie wird hier so oft unterdrückt. Ich habe gehört, dass das ein Musterbeispiel für investigativen Journalismus sei. Vermutlich werde ich danach ziemlich bedrückt sein, aber eben auch aufgeklärt. Geschrieben wurde das Buch von Jack Pau, einem angesehenen Enthüllungsjournalisten. Mithilfe bester Quellen im Sicherheitsapparat hat er ein beeindruckend recherchiertes Werk vorgelegt, das erschreckende Einblicke in eine Gangsterrepublik bietet, wie die Zeitung Sunday Times schrieb. Die Wächter des Präsidenten ist erst vor einer Woche erschienen, aber die erste Auflage von 20.000 Stück ist praktisch ausverkauft. Dazu hat der südafrikanische Geheimdienst SSA wesentlich beigetragen. Am Freitag hat der Pau und den Verlag durch seine Anwälte wissen lassen, dass das Buch Geheimnisverrat darstelle. Deswegen fordere man den Verlag auf, sämtliche Exemplare aus den Regalen zu nehmen und eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Eine bessere, kostenlose Werbung als die durch den Geheimdienst hätte sich Jacques Pau wohl kaum wünschen können. Der Käufer des letzten Exemplares in dem Johannesburger Buchgeschäft hofft, dass möglichst viele Menschen im Land das Buch lesen und dass es dabei hilft, den Korruptionssumpf in Südafrika trocken zu legen.
The wheel is turning slowly.
Die Mühlen hier malen langsam, aber sie malen. Ich hoffe, das Buch wird der Demokratie und der Gerechtigkeit dienen.
Info 3 ist das kompakte News-Magazin von Radio SRF. Daran gearbeitet haben heute Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.